ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo. Till Meier ist zu Gast. Zu sagen, du seist Fotograf, wäre deutlich zu wenig. Du bist Fotojournalist, denn du dokumentierst den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine so regelmäßig, dass du alle 14 Tage im Land bist und du besuchst das heutige Kriegsgebiet bereits seit fast 20 Jahren immer wieder. Deshalb kurz die Frage, was ist für dich die Ukraine?
Also die Ukraine ist einfach ein Teil meines Lebens geworden. Das begann 2007, da habe ich ein Buch, ein Ausstellungsprojekt gemacht über KZ-Überlebende aus Lviv und Umgebung. Und da bin ich ein bisschen hängen geblieben, also da habe ich mich dann auch ehrenamtlich, also es war ein ehrenamtliches Projekt, wir wollten da Geld sammeln, damit da ein kleines Projekt weiterleben kann. Und später hat sich das ausgeweitet auf alte Menschen in Not. Und so kam mir die Ukraine immer näher, eigentlich durch alte Menschen auch, durch deren Geschichte. Also ich habe da eigentlich die Ukraine auch durch die Geschichte kennengelernt, was sehr wichtig ist, um auch das heute zu verstehen. Und das Land ist mir immer mehr ins Herzen gewachsen und seit 2017, da war eben der Krieg in der Ukraine, der 2014 begann, völlig in Vergessenheit geraten. Seitdem dokumentiere ich praktisch die Ukraine, diesen Krieg dort als Langzeitprojekt. Und seit Beginn der Vollinvasion bin ich praktisch die Hälfte des Jahres in der Ukraine.
Was hat dich zum ersten Mal in die Ukraine gebracht? Das hast du eben schon erzählt. Und was war denn das Einschneidende so, dass du gesagt hast, das ist jetzt kein Ort, den ich nur einmal bereise?
Also eigentlich hat es ganz gut gepasst, auch gleich mit dem ersten Thema, weil wer kann mehr über Freiheit erzählen als KZ-Überlebende? Und was ich an den Ukrainern und Ukrainern, was mir da so gefällt, ist wirklich ihre unbedingte Liebe zur Freiheit. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Dann kam ja später auch der Maidan und alle meine Freunde waren da dabei. Und ich habe auch mit jungen Menschen gesprochen und habe gesehen, was für die Europa bedeutet zum Beispiel. Das ist nicht nur einfach mit dem Pers über die Grenze zu fahren, sondern das ist eine Sache, wo die dran glauben. Und wo sie viel dafür opfern und einsetzen, dass das kommt. Und dann bin ich einfach immer mehr in dieses Land hineingerutscht sozusagen. Und jetzt, wenn ich nach Kiew komme zum Beispiel, ist das für mich, als würde ich so zu meinem zweiten Zuhause kommen.
Wenn wir über die Ukraine sprechen, jetzt als Kriegsgebiet auf jeden Fall, aber auch wenn wir zurückschauen, wie war damals die politische Situation im Land?
Ja, damals die politische Situation, da war gerade die Orangene Revolution rum, aber die hat nicht diesen Einfluss gehabt, würde ich sagen, wie der Maidan. Also da sind die Ukrainer auf halber Strecke stehen geblieben und es gab halt wieder Skandale sozusagen. Und der Maidan, der hat dann wirklich, denke ich mal, das Land völlig geändert. Da wurden auch seitdem Riesenerfolge gegen die Korruption erzielt, die übrigens ein großes und wichtiges Thema auch in den Medien ist und im gesellschaftlichen Diskurs. Anders als in Russland zum Beispiel, das eine höhere Korruption hat als die Ukraine. Und wenn da ein Journalist eben dafür überberichten würde, in Internetmedien, dann ist er halt im Straflager. Und in der Ukraine bekommt er dafür einen Preis, wenn er da was aufdeckt. Ja, und das war eben, damals war ich in der heutigen Zeit gar nicht so drin, weil ich meistens immer Geschichten gemacht habe über die Vergangenheit, über die KZ-Überlebende, über alte Menschen. Ich habe dann Etappen der ukrainischen Geschichte kennengelernt. Zum Beispiel habe ich mit Veteranen gesprochen vom Afghanistan-Krieg zum Beispiel, die ja praktisch ja dafür ein Land gekämpft haben, dass es gar nicht mehr gibt. Also ganz unterschiedliche Menschen habe ich da kennengelernt. Und dann gehe ich eigentlich dann in Kriegsgebiete, wenn niemand mehr berichtet. Also wenn sie in Vergessenheit geraten. Und das war eben 2017 in der Ukraine der Fall.
Weil du wachrütteln möchtest, weil du daran erinnern möchtest, weil es das wert ist?
Also ich schreibe ja und ich fotografiere, ich mache das 50-50. Und ich möchte dann schon Menschen eine Stimme geben, die eigentlich sonst keine haben. Also ich gehe in Kriegsgebiete zum Beispiel, über die keiner mehr spricht und mache da auch Geschichten bei Menschen mit Behinderung zum Beispiel. Also wirklich absolute Spartenthemen, mit der man jetzt zum Beispiel als Journalist vielleicht nicht die größte Karriere macht, aber Leuten und Menschen einfach verhilft, gesehen zu werden. Und das ist was Wichtiges. In der Ukraine zum Beispiel lassen mich die Menschen sehr, sehr nah ran. Also ich begleite wirklich in diesem Krieg. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Aber die wissen natürlich dann auch oft, wer ich bin zum Beispiel. Und dass ich eben nicht einfach nur ein kurzer Zaungast bin für ein halbes Jahr, dann bin ich wieder weg. Sondern es ist wirklich ernst mit ihnen meinen, mit ihrem Land. Und das hilft mir auch, da wirklich immer wieder spannende Interviewpartner zu finden, die sich vielleicht sonst nicht den Medien öffnen würden.
Du hast gerade schon gesagt, mit Beginn der Vollinvasion Russlands in der Ukraine hast du deinen Rhythmus gewechselt. 14 Tage bist du in Deutschland, 14 Tage dann in der Ukraine. Wie funktioniert eigentlich dein Leben?
Ja, das ist natürlich jetzt das waren taffe Jahre, muss ich sagen. Ja. Weil ich habe ja noch einen Fulltime-Job, also einen ganz anderen in der Lokalredaktion, beim Obermain-Tagblatt und dann eben direkt in die Ukraine rein. Also sind schon zwei sehr verschiedene Welten, wobei mir dieser Lokaljournalismus da auch hilft, weil letztendlich ist es auch Lokaljournalismus, was ich mache. Es geht immer um die Menschen, was die bewegen. Also das Grundrüstzeug ist immer das Gleiche. Aber manchmal bin ich schon sehr müde, gebe ich zu natürlich. Weil auch wenn ich in Deutschland bin zum Beispiel, gebe ich auch Vorträge, muss ich auch vorbereiten. Es sind dann schon sehr oft 14-Stunden-Tage, die man hat. Aber vergleiche ich mein Engagement mit Freunden von mir, die an der Front kämpfen, dann sind es Peanuts. Und das muss ich mir immer wieder sagen. Und ich denke mal, das ist wirklich so, dass man eigentlich dann fast kein Recht hat, müde zu sein, wenn man sich anschaut, wie viel andere Menschen zu tragen haben.
Das zeigt ja schon auch, wie intensiv du das dem auch nachgehst, dass das eben kein reiner Job ist. Aber brauchst du diesen Wechsel, den du bisher hattest, eben, wie du sagtest, in zwei Welten zu leben? Also auch alleine für den Kopf vielleicht?
Ja, also ich bin ein Mensch, der gerne reist und unterwegs ist. Also das ist Teil meines Berufs dann auch. Aber ich bin auch sehr heimatverbunden. Also ich komme aus einer wunderschönen Stadt Bamberg. Also das ist wirklich sehr pittoresk und sehr stabil, muss ich sagen. Die AfD hat auch nur sehr wenig Prozent bekommen, hat mich auch sehr gut gefreut, jetzt bei den Kommunalwahlen. Also das brauche ich auch. Also ich könnte jetzt nicht nur ankerlos durchs Meer treiben. Also ich brauche meinen Hafen, aber ich brauche das Unterwegssein. Aber mittlerweile ist eben wirklich die Ukraine auch zum Hafen geworden. Also wenn ich in Kiew zum Beispiel, da ist immer, wenn ich da mit dem Auto hinfahre, da ist so eine Stelle, da sieht man vor sich praktisch die Stadt. Und wenn ich diesen Ausblick dann habe, dann fühle ich mich, jetzt bin ich wieder daheim. Dann habe ich auch meine kleinen Rituale, da gibt es so eine Tankstelle, da gehe ich immer tanken, dann wasche ich nochmal Auto ab, dass das schön ausschaut, wenn ich in die Stadt einfahre sozusagen. Da ist noch ein Supermarkt, da gehe ich noch einkaufen für die Woche. Und dann bin ich erstens in der Regel meistens eine Woche in Kiew und dann geht es in Donbass zum Beispiel oder in Süden oder in Nordosten, wo eben ja gerade der Krieg in seiner stärksten Phase zu spüren ist für die Menschen.
Und du sagst ja schon, du hast Freunde in beiden Welten, wenn ich bei dem Begriff bleibe. Du hast aber ja halt auch irgendwie Familie und Freunde. Was denken die über dein Leben? Weil die machen sich ja vielleicht dann auch bis zu einem gewissen Punkt oder ab einem gewissen Punkt auch Sorgen.
Meine Freunde muss ich ein bisschen vernachlässigen. Also das leidet nicht so viel Zeit mehr, die Freundschaften zu pflegen, aber im Prinzip kennen sie das von mir und ich denke mal, sie finden es auch gut. Stehen auch zur Ukraine, also wenn wir treffen, diskutieren wir natürlich darüber, über die Ukraine. Ja, meine Mutter, der wäre es natürlich wahrscheinlich lieber, ich wäre Lehrer geworden, mit einem schönen Reihenhäuschen. Aber sie hat halt auch verstanden, dass das mein Leben ist und akzeptiert es so.
Dann lass uns in dein Leben schauen. Das Risiko ist immer mit dabei, wenn SWR1 Leutegast Till Meyer als Fotograf im Kriegsgebiet der Ukraine unterwegs ist und als Journalist. Wenn wir es gerade von Familie und Freunden hatten, erzählst du ausnahmslos alle Erlebnisse oder filterst du?
Na, alle Erlebnisse, da habe ich gar nicht den Platz und Raum dafür. Also natürlich wähle ich dann aus. Ne? Aber was mir wichtig ist, auch wenn ich jetzt zur Ukraine stehe, heißt das nicht, dass ich keine Neutralität mehr dann habe in manchen Sachen. Also ich berichte das, was mir die Leute sagen und suche mir da auch nicht die Leute raus, die mir das erzählen, was ich hören will. Also wenn ich war in Konstantinowka zum Beispiel, das ist eine Stadt, die ist schwer umkämpft, da war fast niemand mehr da. Da habe ich teilweise Interviews gemacht, haben im Hintergrund die Häuser noch geraucht nach Einschlägen. Und da war zum Beispiel eine Frau, die waren auch mal pro-russisch. Und die habe ich dann auch eingefangen. Aber es war natürlich, muss ich zugeben, schon sehr wirr, was er erzählt hat. Also wir vom Westen waren halt alle vom Satan. Ne? Und die Schiene hat dann die Dame gefahren. Ich würde es halt noch einordnen und sagen, das ist jetzt eher selten, dass man das so hört, weil ich muss wirklich sagen, also die ganz große Mehrheit der Ukrainer, die will sich da dieser Putin-Diktatur eben nicht ergeben. Das ist schon so.
Was ich mit dem Filtern meinte, war auch nicht das, was du berichtest, sondern das, was du Freunden oder der Familie erzählst. Also erzählst du mit aller Dramatik, die wahrscheinlich der Alltag so hat, deiner Mutter, was du da erlebst?
Nee, also Manchmal kann man es, denke ich, auch gar nicht in Worte fassen. Mhm. Also die Sachen, die mal selber dann einem durch den Kopf gehen oder in die Brust. Dann kann man gerade schon an die Herz, ans Herz sozusagen. Aber natürlich ist es schon meine Aufgabe, dass ich den Menschen zeige, den Wahnsinn und den Schrecken des Krieges. Das ist meine Aufgabe, die ich habe.
Dann nimm uns doch mal gedanklich bitte durch einen normalen Tag in der Ukraine, was immer auch normal ist. Du hast ja gerade schon angerissen, dass du auch Rituale hast, wenn du ankommst, nochmal den Wagen waschen, an der Tankstelle und in den Supermarkt gehen. Aber wenn du tatsächlich arbeitest, ob in Kiew oder Donbass, wie kann ich mir das vorstellen?
Also natürlich da nochmal völlig unterschiedliche Welten. Also Kiew zum Beispiel, da mache ich natürlich auch viele Reportagen, weil da viel passiert. Da kann man halt wirklich schick essen gehen und 3 Stunden später sitzt vielleicht die halbe Stadt im Bunker, weil ein Luftangriff kommt. Oder man hat eine Nacht zum Beispiel, wo wirklich dann die eigenen Fensterscheiben wackeln durch die Explosionen der Flugabwehr zum Beispiel oder auch durch Einschläge, die kommen können. Und es geht manchmal über 6-7 Stunden so ein Drohnenangriff. Und meistens findet der am Sonntag oder oft findet er am Sonntag auch statt, dass am Montag dann die Leute in die Woche starten, völlig ausgeschlafen. Dann schaut man dann in ganz müde Gesichter. Also da ist praktisch einerseits, liebe ich trotz allem diese Stadt, weil auch das Kulturleben zum Beispiel weitergeht, was ich immer bewundere. Aber auf der anderen Seite ist natürlich, kommt der Krieg da auch den Menschen immer näher, weil natürlich auch in Kiew kaum noch eine Familie ist, die niemanden kennt oder niemanden hat, der nicht im Krieg geblieben ist zum Beispiel. Gehe ich jetzt in Donbass zum Beispiel, da ist halt in... Da gibt es ein Kampfgebiet, so würde ich es vielleicht mal nennen, also von der Linie 1, das ist die erste Verteidigungslinie der Ukrainer, bis 20, 25 Kilometer ins Hinterland ist es eine Todeszone, wo einfach russische Kamikaze-Drohnen operieren. Und da ist es wirklich sehr gefährlich auch zu arbeiten. Also da muss man dann, zum Beispiel wenn man mal viel zu Fuß, dann parken das Auto irgendwo, wo man es dann von oben nicht sehen kann, unter Baumkronen zum Beispiel oder fahren sie in irgendeine Ruine rein. Und im Dezember zum Beispiel, da haben wir gleich zweimal hintereinander ein Problem gehabt. Also beim ersten, da waren wir in so einem Vorort von Konstantinowka, da sind wir gar nicht mehr rein in die Stadt, weil da ist extreme Zerstörung und überall schwirren da diese Kamikaze-Drohnen. Also es kann wirklich schnell tödlich enden sozusagen. Und wir waren dann vielleicht nur 3-4 Kilometer davor oder 5. Da war so ein Vorort, also auch völlig menschenleer schon und so zerstörte Blocks, Wohnblocks waren da und dann haben wir da eben die Fotos gemacht und dann haben wir eben eine Drohne über uns gehört, also mein Kollege Oles Komplias und ich. Und dann rennt man natürlich in verschiedene Richtungen los, um Schutz zu suchen, damit einer sich überleben kann, weil die Drohne kann sich ja nicht teilen. Und dann war ich da unter so einem herabgestürzten Stahldach sozusagen, habe da abgewartet und habe gehofft, dass wenn es eine Kamikaze-Drohne ist, die keine Thermokamera hat, weil dann wird sie mich ja trotzdem dann finden. Und irgendwann waren dann in der Nähe waren noch Soldaten, die haben dann praktisch auf diese Drohne geschossen, dann haben wir sie nicht mehr gehört. Dann sind wir halt schnell raus und zu unserem Auto und weggefahren. Und am nächsten Tag waren wir bei der Artillerie und dann fahren wir eben zurück mit so einem Militärfahrzeug und die haben so einen Scanner gehabt und da sieht man praktisch, wenn eine russische Drohne, die auf Radiowelle läuft, wenn die nah genug an einem dran ist, dann sieht man, was der Drohnenpilot sieht, sieht der russische. Und das war halt unser Auto, wo wir gefahren sind. Und das war natürlich dann schon nicht so angenehm. Und das ist natürlich für die Soldaten, die da dienen, leider schon Butter und Brot, dass sie sowas erleben müssen. Also für die kann wirklich der Tod jeden Augenblick kommen. Und diese Kamikaze-Drohnen, die machen natürlich auch die Arbeit von meinem Kollegen und von mir immer gefährlicher. Und es sind natürlich auch schon Kollegen dabei ums Leben gekommen. Da war zum Beispiel ein junger Ukrainer, auch ein Fotograf, der hat ein Bein verloren. Und dann war halt er schwer verwundet und dann haben ihn Soldaten praktisch evakuiert, die natürlich auch ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Das war ein Drohnenangriff und es hätte natürlich die nächste Drohne kommen können. Und dann hat er in seinem ganzen Schmerz dann noch ein Foto von denen geschossen und nachdem er operiert worden ist und sein Bein amputiert worden ist, hat er auf den sozialen Medien dann noch dieses Foto gepostet und sich bei den Soldaten bedankt. Und dessen muss ich sagen, da fühle ich mich schon sehr klein, wenn ich solche Geschichten damit bekomme.
Du hast gerade schon gesagt, Flugabwehr der Ukraine hörst du, wenn du im Hotel bist. Drohnen machen auch Geräusche. Das sind ja Kriegsgeräusche, an die du dann in einer gewissen Weise gewöhnt bist. Auf was reagierst du da alles? Wann merkst du, jetzt könnte es ein bisschen enger werden?
Also das nehme ich auch mit nach Deutschland. Diese Sensibilität den Geräuschen gegenüber, die ist natürlich da. Und die ist bei jedem Menschen da, der in Kriegsgebieten ist natürlich. Der kann es nicht einfach abschalten. Deswegen ist zum Beispiel jetzt für viele Menschen aus Kriegsgebieten Neujahr, wenn bei uns die Raketen hochgehen, der völlige, was ganz Schreckliches, da werden die völlig getriggert. Aber davon lebe ich natürlich und mein Kollege, dass wir gut hören müssen. Man muss immer sehen und hören, gerade wenn man im Donbass ist, wie diese Drohne zum Beispiel, wenn man es zu spät gehört hätte, dann würde man vielleicht jetzt miteinander nicht mehr miteinander sprechen. Also da muss man dann wirklich ja schon sehr sensibel werden auf die ganze Sache. Und das ist natürlich dann kann man nicht einfach abschalten, wenn man dann wieder in einer normalen Situation ist. Aber ich bin zum Beispiel nicht traumatisiert. Es ist nicht so, dass ich dann da völlig ungewöhnlich mich benehme oder so.
Aber du bist bewusst zu zweit unterwegs?
Na, ich würde gar nicht anders gehen. Also da muss ich auch mal eins sagen, ich könnte nicht arbeiten, wenn es den Oles Komplias nicht geben würde. Das ist ein guter Freund mittlerweile von mir, der ist auch Fotograf und wir arbeiten seit 2017 zusammen. Also wir sind da halt ein Team zu zweit. Er dolmetscht auch für mich, weil mein Ukrainisch, also ich versuch's, aber das... ich habe verstanden, ich werde diese Sprache erst lernen können, wenn der Krieg vorbei ist, weil es einfach ich da die Ruhe nicht dazu finde, um diese Sprache zu lernen jetzt. Und wir arbeiten da halt zusammen und klar, man wird es aber auch so zu zweit machen. Und wenn einer zum Beispiel verwundet ist, dass man sich gegenseitig hilft zum Beispiel oder Hilfe holt zum Beispiel. Also zu zweit sollte man schon sein, aber auch nicht viel mehr, weil man natürlich je mehr Köpfe da rumlaufen, desto schneller wird man zum Beispiel von Drohnen aufgespürt.
Was darfst du und was darfst du auch nicht? Wo darfst du dich bewegen? Wo sagt man dir vielleicht auch, das geht nicht?
Ja, also ich meine, ich würde natürlich manchmal gerne mehr machen. Also meine Berufsauffassung ist, wenn man aus dem Kriegsland berichtet, ist die Priorität nicht, dass man heimkommt. Dann bräuchte ich nicht in den Kriegsland gehen, dann bleibe ich zu Hause. Natürlich will ich nach Hause kommen, mache da alle Sicherheitssachen, die möglich sind. Also ich liebe das Leben in vollen Zügen. Aber die erste Aufgabe, die man hat, ist, dass man praktisch diesen Krieg dokumentiert und das mitbringt. Und deswegen, um den Menschen zu zeigen, wie furchtbar der ist, muss man möglichst nah rangehen, logischerweise. Die Armee hat jetzt aber zum Beispiel, zur Infanterie kommen wir kaum noch, also in diesen Schützengräben, da kommen wir nicht mehr rein, das ist zu gefährlich. Die werden da teilweise auch nur noch mit so Drohnenrobotern, dann so Landrobotern verfolgt. Also was wir halt oft machen können, ist mit der Armeeartillerie zum Beispiel. Die ist dann schon weiter hinten, aber halt immer noch im Einzugsbereich natürlich der feindlichen Artillerie und der russischen Drohnen oder mit Drohnenpiloten selber. Da sind wir schon oft dann auch bis zu 1 Kilometer an die russischen Stellungen rangekommen. Dann, wenn wir eben in umkämpfte Städte reinkommen, wie Konstantinowka, Bachmut war zum Beispiel für mich ein wichtiges Thema. Also da konnte man wirklich nachverfolgen, wie halt dieser Krieg dann so weit immer weiter gekommen ist, bis halt die Stadt verloren ging und ein Trümmerhaufen war. Später dann Pokrovsk zum Beispiel, war ich dann, solange das möglich ist, manchmal fahre ich dann zum Beispiel auch mit Evakuierungsteams in die Stadt rein und das sind wirklich Helden für mich, bei jeder Fahrt riskieren die ihr Leben. Also man kommt sehr nahe ran, ich kann völlig frei arbeiten. Wenn ich bei der Armee bin, muss ich zwar meine Bilder zeigen, aber nicht, weil die irgendwelche Propagandabilder wollen, die schauen nur nach, ist da eine Landmarke drauf, die jetzt praktisch unsere Stellung verraten könnte. Das wäre der Tod von ihren Männern sozusagen. Ansonsten kann ich da völlig frei arbeiten. Und zum Glück sind es auch nicht irgendwelche vorgestanzten Soldaten, die da auf mich warten. Also einmal war ein Beispiel, da habe ich eine Geschichte gemacht. Da ging es um Mobilisierung. Ein sehr heikles Thema oder sehr sensibles Thema für die Menschen der Ukraine. Und da habe ich eben so einen Familienvater interviewt an der Front, der war schwer verwundet, ist noch nicht, also nehmen wir es, die Reha hat er fertig gemacht, mit steifem Arm wieder zurück, weil er gewusst hat, wie schlecht seine Kameraden da praktisch, wie dünn die ausgesät sind. Und danach konnte ich noch seine Frau interviewen, aber es war überhaupt nicht, also der Mann als Person war nicht geplant. Also wir sind dann mit dem Hauptmann durch die Stellung gelaufen und der hat gefragt, wer will mit dem deutschen Soldaten da sprechen? Und dann hat er sich halt gemeldet gehabt. Und das ist auch wichtig, weil ich möchte wirklich auch keine Propaganda machen. Also ich, meine Geschichten leben davon, dass sie authentisch sind. Aber da war auch dieses einen ranlassen ans Leben. Also offensichtlich hat er, ich habe dann halt gefragt, könnte ich vielleicht auch ihre Frau treffen? Mhm. Ich war in Kiew und gesagt, da muss ich halt mal telefonieren. Also die haben Starlink gehabt, also konnte ich dann praktisch konnte dann die dann anrufen. Offensichtlich hat er gesagt, dass ich ein vollkommener unmöglicher Mensch bin, nehme ich mal an. Auf jeden Fall war die dann war die damit einverstanden, mich zu empfangen in Kiew. Und das waren für sie halt auch sehr schmerzhafte Fragen dann auch, weil die natürlich Angst um ihren Mann hat. Und sie hat zum Beispiel gesagt, sie steht dazu, dass ihr Mann da jetzt eben da dient. Aber sie hat gesagt, sie war zum Beispiel auch, ihr Sohn war Erstklässler, die haben dann ihre erste Klassenfeier gehabt. Und dann hat sie halt mitbekommen, da waren 29 junge Väter da gestanden und sie hat halt verstanden, ihr Mann ist der Einzige, der an der Front dient. Und das war dann halt für sie eben einfach unerträglich. Das geht nicht, das muss auf mehr Schultern verteilt werden. Und das ist natürlich schwierig. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich jeden Vater, der, wenn natürlich jetzt zur Armee geht, dann weiß er halt, dass er vielleicht seine Familie vielleicht nie wieder sieht. Als anderer Mensch wieder sieht, mit den seelischen Verwundungen oder mit einer körperlichen Behinderung dann auch. Und vielleicht geht, wer weiß, wie viele Jahre das noch geht, dieser Krieg.
Menschen mit Maschinengewehren, Minensucher, Soldaten im Schützengraben, das sind Motive von SWR1 Leutegast, dem Fotografen und Journalisten Till Meyer in der Ukraine. Du porträtierst aber auch etwa junge Kriegswitwen. Wie wählst du deine Motive eigentlich aus?
Ja, also da muss ich sagen, also ich bin auf Facebook, da habe ich 45.000 Follower. Also in Deutschland sagt man ein bisschen spöttisch, Facebook ist ein bisschen das digitale Altersheim. Mhm. Aber in der Ukraine, da ist es schon so, dass da ja auch jüngere Leute noch gut auf Facebook unterwegs sind. Und da sind sehr viele Ukrainer dabei, denen gefällt es zum Beispiel einfach zu sehen, dass da ist dieser glatzköpfige deutsche Journalist und jeden Monat setzt er sich ins Auto oder in den Bus und fährt zu uns. Und das macht er seit vielen Jahren und er lässt damit nicht nach. Das tut ihn einfach gut, dass das so passiert. Und da bekomme ich mittlerweile auch gute Geschichtstipps. Und sowas auch mit dieser Kriegerwitwe zum Beispiel. Die hat nie irgendwie vorher was mit Medien zu tun gehabt. Und da war die Geschichte, also die kam aus dem Ort in Oblast Luhansk nahe der Grenze und ist gleich am ersten Tag wurden die überrollt. Und ihr Mann war Grenzschützer, aber im Mannschaftsgrad, also nicht irgendwie was Hohes. Und der war dann aber an einer anderen Front. Und die russischen Besatzer haben sie halt wirklich dreimal in der Woche abgeholt. Und sie hat gesagt, die haben jedes Mal mit mir gemacht, alles bis auf mich zu vergewaltigen. Und dann nach 2 Monaten ungefähr hat dann praktisch der Kommandant von ihrem Mann bei ihr angerufen, also hat irgendwie geschafft, dass das funktioniert hat und hat ihr mitgeteilt, dass ihr Mann gefallen ist. Und das hat eben, also das hat dann auch, die haben auch die Russen mitbekommen, ne? Die Besatzer wahrscheinlich, haben das Telefon abgehört. Und dann haben sie es mal einen Tag in Ruhe gelassen und am nächsten Tag kam eben so ein junger Rekrut rein. Der hat es auch gewusst, der hat als einziger übrigens dann ihren Beileid gewünscht. Und hat dann angefangen zu weinen, hat es erzählt und ist rausgerannt. Und dann waren noch 2 andere russische Soldaten, die waren da weniger Zeit beiseite, die haben es wieder gepackt und dann kam das gleiche Spiel, wie es vorher gehabt hat. Und viele von ihrem Dorf, zum Beispiel in der Nachbarschaft, die war da so die Blumenfrau, also in der Ukraine Blumen, also da sind wir deutsche rechte Stoffel, also da gehört es wirklich, dass man seiner Partnerin dann auch einmal in der Woche dann ein paar Blumen auf den Tisch stellt. Und also ein wichtiger Job sozusagen, den man da hat, der da sehr angesehen ist. Und ihre eigenen Nachbarn, um sich bei den Besatzern lieb zu machen, haben sie dann, nachdem sie manchmal gequält worden ist, dann auch nochmal verprügelt. Also das war wirklich, die anderen sind dann teilweise schon geflohen gewesen, ne? Und sie hat es dann auch geschafft zu fliehen und ist dann eben nach Kiew gekommen. Und da habe ich dann das Interview mit ihr gemacht. Und ihr größter Wunsch war es zum Beispiel, als Blumenfrau einen Baum zu pflanzen und 1000 Tulpen, der dann in Kiew praktisch für alle ein Ort sein soll, um an Menschen zu gedenken, wo man keinen Platz zur Trauer hat, weil die woanders begraben sind oder vermisst sind zum Beispiel. Das hat mir zum Beispiel auch imponiert, dass dann jemand für andere Menschen was tun will, obwohl man selber so viel Schmerz in sich trägt.
Gibt es den Ort schon?
Ja. Also mit 1000 Tulpen weiß ich nicht, den Baum hat sie gepflanzt.
Welche Stimmungen möchtest du transportieren? Das, was du jetzt gerade erzählst, ist natürlich ganz grauenhaft. Aber was ist dir tatsächlich bei deinen Fotos und deinen Geschichten auch wichtig?
Also bei meinen Geschichten ist mir wichtig, dass ich eben Schicksal erzähle. Also ich erzähle den Krieg am Hand von kleinen Menschen. Ich bin nicht bei den Politikern unterwegs. Klar, wenn der Zelensky mir ein Interview anbietet, sage ich nicht nein. Aber ich suche es auch nicht, die Nähe zu den Politikern. Weil ich denke, letztendlich den Krieg entscheiden, das werden die Menschen. Das wird ihre Widerstandsfähigkeit, ihre Durchhaltekraft sein. Auf die kommt es an. Und mit diesen Menschen können sich auch die Menschen in Deutschland, also meine Leserinnen und Leser, ich arbeite zum Beispiel auch für die Stuttgarter Zeitung, für die Stuttgarter Nachrichten und die Augsburger Allgemeine, die können sich dann, glaube ich, da eher damit identifizieren, als wenn sie bloß Zahlen und Politikerstatements bekommen. Und so berichte ich vom Krieg und den Menschen, das ist vielleicht auch ganz wichtig, denen ist es enorm, also eine enorm wichtige Sache, dass sie gesehen werden, dass das Unrecht, das ihnen passiert, dass das anerkannt wird in der Welt. Und also das schlimmste Interview, das ich gehabt habe, da war ich in einem Dorf, das war diese Kharkiv-Offensive noch 22, und da war ein Dorf gerade befreit und ich habe da eine Frau praktisch interviewt, die gerade ihren Sohn begraben hat. Also ich versuche es kurz zu fassen, Sohn und Tochter, die sind auch in der Besatzungszeit geblieben, also die haben gedacht, die können es irgendwie überstehen, dann kamen die Kämpfe immer näher und vor dem Haus ist diese Granate eingeschlagen, da war ein Trichter und dann haben sie verstanden, wir können da nicht bleiben. Der Sohn hat noch gesagt, der muss sehr tapfer gewesen sein, ich fahre nochmal durchs Dorf, vielleicht ist ja noch irgendjemand da, dann nehmen wir den noch schnell mit. Und dann kam er Stunden später nicht zurück, Tage nicht, hat immer gewartet. Irgendwann musste er dann aber selber fliehen durch den Wald nach Kupiansk, ins nahe Kupiansk, weil es einfach nicht mehr sicher genug war. Und dort hat sie erfahren, dass ihr Sohn wahrscheinlich nicht mehr im Leben ist, weil das Fahrzeug von ihm praktisch von den Russen beschossen worden ist. Und dann ist sie natürlich sofort zurück und wollte den Leichnam bergen, weil das Auto stand nur 500-600 Meter entfernt von ihrem Haus. Und wie sie praktisch den völlig verkohlten Leichnam von ihrem Sohn gesehen hat, haben russische Scharfschützen auf sie geschossen. Also musste sie wieder zurückgehen und ja, keine 20 Stunden, bevor sie mich getroffen hat, hat sie dann endlich bergen können. Und weil der Friedhof eventuell vermint war, es waren auch keine Totengräber da und sie endlich ihren Sohn begraben wollte, hat sie das mit ihrem Nachbarn, der zurückgekehrt ist, in diesem Bombentrichter gemacht. Und ich habe am Anfang von dem Interview noch gar nicht verstanden, wie kurz das eigentlich alles ist. Mhm. Ja, das ist wirklich, also die hat gerade das Kreuz praktisch zusammengezimmert gehabt, das dann da draufgestellt worden ist. Und die hat es also ganz sachlich berichtet. Also nicht, weil sie ihren Sohn nicht geliebt hat, ich glaube, bei der, die hat einfach funktioniert. Aber es war ja schon wichtig, dass das erzählt wird, was da passiert ist.
Bei welchen Situationen hältst du dich als Fotograf auch zurück? Also es gibt ja wahrscheinlich auch so einen gewissen Ethos, dass du sagst, das fotografiere ich auf gar keinen Fall.
Also ich versuche immer Bilder zu geben, wo man die Stärke von einem Menschen sieht. Weil die Menschen, die ich porträtiere, denen passiert Schlimmes, aber sie bestehen ja auch. Sie machen das Beste draus, sie geben nicht auf. Deswegen, ich will auch nicht, dass irgendwelche hier in der Heimat die Leute Depressionen bekommen, weil sie meine Reportagen lesen. Ich hoffe, dass die das auch als Vorbild sehen, dass man in so einer Situation eben nicht aufgibt. Und vielleicht auch manchmal sieht, wie gut man selber hat. Ist vielleicht auch noch so. Was ich zum Beispiel nicht mache, ist eben jetzt auf tote Körper zu halten. Gerade ein toter Mensch hat natürlich sein Anrecht auf Würde. Auch, dass ich als Fotograf praktisch dann auch aufrechterhalten will. Wo es möglich ist, versuche ich natürlich auch die Menschen zu fragen, ob sie das erlauben, dass ich es überhaupt fotografiere. Also ich kann es natürlich nicht irgendwelche Wafer verteilen, wo die Leute unterschreiben, aber ich halte die Kamera hoch, deut drauf und wenn die Leute den Kopf schütteln, dann weiß ich, sie wollen es nicht. Oder wenn ich jetzt bei der Armee bin, das sind manchmal Soldaten, die eben Verwandte in besetzten Gebieten haben, die sagen dann zu mir, bitte keine Fotos von uns, weil wir könnten unsere Verwandten dann Schwierigkeiten bekommen in den russisch besetzten Gebieten.
Und da du aus, ich würde mal sagen, Gründen der Bescheidenheit es wahrscheinlich eh nicht erzählen würdest, übernehme ich das mal an dieser Stelle. Du bist in diesem Jahr vom Nationalen Rat der Ukraine, dem Parlament, für deine Arbeit ausgezeichnet worden. Ist richtig, ne?
Ist richtig, ja.
Als, wenn ich es richtig weiß, bislang einziger ausländischer Journalist. Und da heißt es dann offiziell, weil du die Realität des Krieges täglich dokumentierst und mit deinem ukrainischen Kollegen Oles Komplias dies auch damit eine Zusammenarbeit zeigst, die ein Beispiel für beharrliche und ehrliche Dokumentararbeit in Kriegszeiten ist. Was bedeutet dir diese Auszeichnung?
Das war natürlich sehr, sehr schön für mich. Also erst muss man sagen, das ist jetzt keine parteipolitische Geschichte. Mhm. Das ist mir auch wichtig. Also als Journalist sollte man nie zu sehr die Nähe der Mächtigen suchen. Das gilt im Lokaljournalismus so wie in der Ukraine.
Das stimmt.
Vorgeschlagen hatte mich ein Fernsehsender aus Kiew, wo irgendeiner auch auf Facebook mich folgte, also so begann die Kette, und dann haben die es halt mitbekommen, dass ich wahrscheinlich so der dienstälteste deutsche Journalist bin, der da unterwegs ist. Und das hat ihn halt imponiert. Und auch diese Beharrlichkeit. Und dass das dann anerkannt wird und die anderen Preisträger zum Beispiel, also Preisträger, das waren halt so Ehrenkunden, das war jetzt also nicht, da ist jetzt nicht der Selenskyj gekommen und hat einen Niederschlag, aber es war schon eine Auszeichnung. Und die ganzen anderen, das waren halt wirklich so Frontschweine. Also das waren Militärfotografen teilweise auch, die halt wirklich noch ein ganz anderes Risiko eingehen als ich. Und wenn man dann in so einer Reihe steht, das hat mir schon gut getan, muss ich sagen. Das war schon eine schöne Ehrung.
Das kann ich mir absolut vorstellen. Tausende Fotos hat SWR1-Leutegast Till Mayer schon vom Krieg in der Ukraine gemacht, seine Geschichten erzählt. Und hinter jedem Bild, hinter jeder Geschichte steckt dann halt auch ein Mensch. Welche Begegnungen trägst du mit dir rum? Welche waren besonders intensiv? Du hast ja schon so ein paar eben mal angerissen, was du alles erlebt hast.
Also was für mich sehr intensiv ist, ich kenne ja die Städte, wo ich jetzt bin, von früher. Also zum Beispiel in Konstantinowka, da sind wir oft angekommen, also noch bevor der Vollinvasion, da waren es noch so 40, 45 Kilometer zur damaligen Frontlinie. Und das waren kilometerlange Schützengräben. Also dieser Krieg lief ja schon vorher. Und da war natürlich nichts kaputt. Also da sind wir angekommen, da war so ein kleines Supermarkt mit so einem Mini-Restaurant, da habe ich dann gegessen und jetzt sieht man halt alles zerstört. Die Stadt ist völlig menschenleer, also Städte oder Bachmut zum Beispiel. Ich habe Bachmut vorher gekannt und habe dann halt über diese, weil ich eben regelmäßig dahin gehe, dann einfach gesehen, wie das Stück für Stück da das Leben rausgetrieben wird und die Zerstörung weitergeht. Das ist furchtbar, das zu sehen. Das tut wirklich weh, wenn man dann Dörfer und Städte sieht, wo kein Leben mehr ist, oder wenn man dann auch in Häusern drinnen ist, zum Beispiel in Ruinen drinnen ist, dann hängen da noch Familienfotos an den Wänden. Und einmal waren wir in Bachmut und das war so für mich mit das Gefährlichste bis jetzt, weil da waren wir wirklich in der Linie 1, also praktisch da waren wir so ein Wohnblock drinnen und da ging, also eine Ruine sozusagen, in den Fensterhöhlen haben sie dann so Teppiche reingenagelt oder dicke Vorhänge, dass die Scharfschützen, die teilweise schon im nächsten Wohnblock war, da war Linie 0 praktisch, dass die dann praktisch aufs Korn nehmen können. Und dann war ich damit zu Drohnenpiloten im vierten Stockwerk gestanden. In der Küche, da hat man eben gesehen, also sie war völlig zerstört, aber man hat immer noch gesehen, dass da alles neu gemacht gewesen ist. Also praktisch die Menschen, die da gewohnt haben in dieser Wohnung, die haben wahrscheinlich, das sind ja keine reichen Menschen in der Regel, da wirklich gerade ihre ganzen Ersparnisse gerade reingesteckt, um da ihre Wohnung schön aufzumöbeln, eine neue Küche reinzumachen. Und dann standen da noch Salz und Pfefferstreuer auf diesem Küchentisch. Also als wären die gerade gegangen. Und ich mache mir oft Gedanken, was ist aus diesen Menschen passiert, was passiert aus den Menschen, die ich so treffe in all den Jahren. Wie gehen da die Lebenslinien weiter? Manchmal kann ich es auch erfahren, durch die sozialen Medien, aber meistens halt dann doch nicht.
Aber es sind ja wahrscheinlich auch schon viele Lebenslinien, weil es eben Krieg ist, zu Ende gelaufen.
Also ein Beispiel zum Beispiel, einmal da war ich mit der Internationalen Legion unterwegs, also das war so ein Kampfeinsatz, haben die ein Dorf zurückerobert. Und das ging so ein bisschen in der Grauzone, also durch einen Bekannten sozusagen, konnte man da mit sozusagen, und von meinem Bekannten war das ein guter Freund, war der stellvertretende Kommandant. War ein ganz junger Kerl, 28 Jahre. Und wir kamen ja ganz gut miteinander klar. Der hat schon bei diesem Einsatz eine Verwundung gehabt. Und dann habe ich ihn danach noch im Krankenhaus besucht in Kiew. Das fand er natürlich auch ungewöhnlich, dass ein Journalist kommt und dann nochmal sagt, hofft bei dir ist alles okay und so. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht und haben gesagt, bei deinem nächsten Fondurlaub, wenn du in Kiew bist und ich bin auch da, dann gehen wir mal eins trinken zusammen. Aber dazu kam es mal, weil er 2 Monate später gefallen ist.
Wow. Das zeigt ja schon auf der einen Seite ganz viel Nähe. Es wird auch deutlich, dass zu deinem Job natürlich, um solche Geschichten zu erfahren, um den Menschen so nahe zu kommen, Vertrauen wichtig ist. Wie baust du das in der Situation, in der Kriegssituation und in der Kürze der Zeit ja manchmal auch auf? Wie funktioniert das?
Also das ist wirklich sehr wichtig, weil das muss in den ersten Sekunden klappen. Mhm. Ja, ob Menschen, also wenn ich jetzt ein Interview mache, dann das geplant ist zum Beispiel, dann informieren sie sich natürlich auch voll über mich zum Beispiel, wissen ein bisschen was von mir auch, wer da zu ihnen kommt. Das ist eine andere Sache. Man kann sich vorstellen und bringt vielleicht noch ein kleines Geschenk mit. Ich habe manchmal so ein Bamberg zum Aufklappen als Papier. Das ist was Persönliches, das gefällt den Menschen dann meistens recht gut. Wenn ich natürlich in eher kernigen Situationen bin, dann ist das natürlich nicht der Fall. Da muss es dann auf den ersten Blick sozusagen klappen. Aber ich glaube, auch da kann man sich respektvoll verhalten. Und das kriegt ein Mensch immer mit, denke ich mal, wie man an jemanden herantritt. Ob der den Eindruck hat, da ist ein Fotograf, für den zähle ich als Mensch nicht, sondern er will bloß mich da vielleicht, um seine Karriere zu machen. Ja. Manchmal ist es schon hart, also da wundere ich mich wirklich, dass ich dann dabei sein darf. Also zum Beispiel war ich bei dieser in Wovtschansk, wie die russische Offensive gestartet ist und wir waren mit so Polizisten unterwegs, die noch die letzten Leute aus den Dörfern rausgeholt haben. Und die Situation war, da haben Häuser gebrannt, da sind die Einschläge reingekommen. Keiner hat gewusst, sind die russischen Truppen 100 Meter weg oder 1 Kilometer. Also war völlig im Fließen, ne? Also die Sache. Und dann sind wir da mitgefahren und da war halt so ein älteres Ehepaar. Und die hätten natürlich sagen können, wir wollen das nicht, dann hätte man keine Fotos machen können. Aber die haben das dann erlaubt, dass man das praktisch diesen Abschied, der natürlich sehr schnell gehen musste, aber die waren sich durchaus bewusst, die Frau vor allen Dingen, weil der Mann, der hat, glaube ich, Demenz gehabt, aber die Frau, der war das klar, wahrscheinlich werden sie das nie wieder sehen. Entweder ist das Haus zerstört oder es wird unter russischer Besatzung sein, also wie auch immer. Also er war, denke ich, schon klar, dass das vielleicht auch der finale Abschied ist jetzt von dem Haus, wo sie ihr Leben lang gelebt hat, mehr oder weniger, das er aufgebaut hat mit ihrem Mann. Und dass man also das praktisch dabei sein darf, das ist eine extreme Ehre, die man hat.
Trotzdem unterscheidest du Nähe zu den Menschen, zu vielen Menschen in der Ukraine, aber halt auch auf Distanz gehen zu Menschen aus der Politik, hast du ja auch deutlich gemacht. Wie schwierig ist dieses Spiel zwischen Nähe und Distanz?
Also man braucht 2 Distanzen, würde ich mal sagen. Eine Distanz muss man auch für sich halten können. Also wenn man jetzt zum Beispiel wenn du jetzt Kinderarzt wärst zum Beispiel in der Onkologie und dann hast du vor dir einen 5-jährigen Buben und du weißt, der hat vielleicht noch 2-3 Monate zu leben. Da musst du natürlich empathisch sein zu dem Jungen, da hat er so ein Anrecht drauf und du wärst ein Roboter, wenn du es nicht wärst. Aber du musst auch in der Lage sein, zu Hause die Tür zuzumachen, für die eigene Familie da zu sein. Also diese Distanz trotzdem zu wahren. Das kann ich eigentlich ganz gut, aber wie dem Arzt wird es mir natürlich nicht immer gelingen. Und für mich ist es natürlich jetzt schon schwieriger, wenn ich gute Freunde habe, die kämpfen, wenn es plötzlich Städte sind, die ich kenne und das ein Volk ist, die ich eigentlich recht cool finde, weil die recht in der Mehrheit sehr, sehr toll ticken, muss ich sagen. Also ich fühle mich da sehr wohl bei den Menschen. Distanz zu Politikern habe ich immer gehabt. Also die, das ist oft eine andere Welt, mit der sie sprechen, als die ich erlebe. Und da gibt's vielleicht Journalisten, die mit großen Politikern besser umgehen können als ich. Und ich bleibe dann lieber bei den kleinen Leuten.
Wir haben eben schon von SWR1 Leutegast, von Kriegsfotograf Till Meyer gehört, wie sein Rhythmus ist im Leben zwischen Deutschland und der Arbeit auch in der Ukraine. Jetzt hast du gerade auch schon deutlich gemacht, dass du es ganz gut kannst, abzuschalten anscheinend und zu wechseln, auch im Kopf. Weil du erlebst nun mal ganz viel Leid, Tragik, Trauer. Wie machst du das? Hast du das gelernt oder ist das was du irgendwie relativ automatisch konntest?
Na, jetzt ist es so, dass ich wirklich so ein volles Programm sozusagen habe, dass ich manchmal einfach nur müde bin, dann schlaf. Da brauche ich mir keinen großen Kopf machen.
Albträume?
Albträume nicht, aber man ist halt einfach, ich kann selten an Träume erinnern. Aber man ist halt einfach körperlich, man weiß, der Tag, gut, dass jetzt vorbei ist, sagen wir mal so. Aber sonst, also liebe ich das Leben. Also ich war auch in anderen Konflikten zum Beispiel. Ich habe dann auch, wenn ich, zum Beispiel beim Irak, da habe ich halt immer mir am Abend, was, da baue ich meine kleinen Traditionen auf, da habe ich immer ein bisschen Hummus mit so einem Brot und einer Zitrone und ein wenig Olivenöl. Da habe ich mich den ganzen Tag drauf gefreut. Das kommt jetzt am Abend. Und ab und zu kamen die Kollegen auf eine Wasserpfeife vorbei. Und da hat man, es ist, glaube ich, wichtig, dass auch, wenn man jetzt anstrengende Phasen hat, dass man sich so seine Rituale aufbaut. Mhm. Gerade wenn man ein Leben hat, wo das jeden Tag was anderes bringt. Und das ist eigentlich ganz schön. Also ich bin auch so ein, ich bin auch immer im gleichen Platz in Kiew, habe da immer das gleiche Stadtviertel, wo ich bin. Ich habe da meinen Supermarkt, da kennen sie mich mittlerweile schon. Das ist mir total wichtig, dass ich da so ein Alltagsleben dann auch zu haben. Und das hilft einem, glaube ich, auch, wenn man sich ein bisschen so ein kleines Korsett auch gibt jetzt.
Trotzdem hast du eben schon gesagt, du bist reagierst empfindlich auf Geräusche, ob es dann halt die Drohne ist oder halt Knallgeräusche, das Feuerwerk an Silvester hast du erwähnt. Wenn du in Deutschland bist, ertappst du dich dabei, dass du bei einigen Geräuschen dann halt auch dementsprechend reagierst, als wärst du im Kriegsgebiet?
Das ist so schlimm. Also ich reagiere dann direkt wie im Kriegsgebiet. Also ich werfe mich jetzt dann auf den Boden zum Beispiel, was ich dann vielleicht machen will bei dem Geräusch, wenn ich das höre. Aber ich
reagiere. Aber du zusammenzuckst.
Der Körper reagiert. Ja. Das ist schon der Fall. Ja, also zum Beispiel ein Flugzeug. Also wenn man natürlich einen Düsenjäger hört im Donbass, kann es sehr gefährlich werden. Mhm. Ne? Also da reagiere ich drauf zum Beispiel, wenn der nahe ist, dann merke ich das vom Körper. Oder wenn plötzlich ein Knall ist, also zum Beispiel meinetwegen ein Auspuff irgendwo vom Auto vorbeifährt, man bumm, da zum Beispiel gehe ich sofort an die Hauswand und gehe in die Hocke. Zum Beispiel, also wenn es völlig überraschend kommt. Also da ist es ja wichtig, dass man sich den Körper da was antrainiert hat sozusagen. Aber es ist nicht so, dass ich dann halt auf jedes Geräusch dann völlig hypernervös reagiere, aber so ein Grundstock ist schon da, wo der Körper dann praktisch Signale gibt. Und das ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, also ich mache das seit vielen Jahren und kann damit umgehen, aber die Menschen, die jetzt zum Beispiel den Ukraine-Krieg erlebt haben, die Zivilisten, da ging es ja um ihre Heimat, das ist bei mir nicht der Fall. Bei mir ist ja meine Wohnung in Bamberg nicht in Gefahr.
Aber du sagst, es ist deine zweite Heimat. Also es ist dir sehr vertraut, sehr eng.
Sehr vertraut, aber ich habe keine Eigentumswohnung in Kiew zum Beispiel. Ne? Da wäre es nochmal eine andere Sache. Ich habe keine Familie dort zum Beispiel. Ich kann jederzeit damit aufhören. Ich habe ja mein Leben weiter in der Heimat. Ne? Diesen Luxus haben natürlich die Menschen, mit denen ich treffe, nicht. Ne? Und deswegen, und da kam das wirklich aus dem Nichts, dieser Krieg. Also dieser 24. Februar 2022, der hat von jedem Menschen der Ukraine das Leben völlig auf den Kopf gestellt. Egal, ob die jetzt im Land sind, ob die im Ausland sind, seitdem ist für keine mehr so, wie es vorher gewesen ist. Und da denke ich mir manchmal, mein Gott, wie schlimm muss das für ein Kind zum Beispiel sein, dass es solche Sachen erlebt hat. Oder wie ich selber was erzählt, ich habe gerade meine Probleme, ich versuche Ukrainisch zu lernen, das haut nicht hin. Aber wie schaffen die es trotzdem, Deutsch zu lernen? Und dann sieht man zum Beispiel irgendeinen Teenager mit 15, 16, der sich Deutsch beigebracht hat, der Deutsch gelernt hat und ans Gymnasium geht zum Beispiel. Und dann denke ich, wow, was sind das für starke Menschen?
Das in Kriegszeiten, absolut. Bei dir ist es ja nun mal so, dass du deine Geschichten eben nicht nur im Kopf mit dir rumträgst, sondern du sammelst sie ja in Wort und Bild. Also das heißt, du beschäftigst dich ja auch mit den Bildern aus dem Krieg auch nochmal zwangsläufig für deinen Job. Machst du das wirklich alles mit dir selber aus, dass du das für dich und da in deinem Leben richtig sortierst? Oder ist dir da halt dann auch der Austausch mit Freunden, ob in der Ukraine oder in Deutschland, sehr wichtig? Oder nimmst du dir vielleicht auch professionelle Hilfe, um das irgendwie so für dich zu einzuordnen?
Es ist ganz gut, dass ich da mit einem guten Freund zusammenarbeite. Klar reden wir dann oft über die Sachen. Also ihn trifft es ja noch mal härter, weil er aus Ukraine ist natürlich. Gehen ja auch manchmal durch. Zum Beispiel jetzt seit der Vollinvasion da und zusammen unterwegs. Ne? manchmal gibt es Sachen, an, wo man den anderen daran erinnern muss. Zum Beispiel dann fällt es schwer, diese eine Situation umzugehen. Oder zum Beispiel das Zeitgefühl ist völlig verschwunden. Manchmal denke ich mir, dieser Start der Invasion, das war vor einer Woche. Manchmal denke ich, das ist diese Invasion, die dauert jetzt 100 Jahre an. Als würde es gar nichts anderes mehr geben, sozusagen. Ich denke mal, für mich persönlich wird es zum Beispiel die große Sache sein, wenn dieser Krieg endlich mal vorbei ist. Da bin ich mal gespannt, wie ich damit dann umgehe, sozusagen. Weil dann geht natürlich der Stresslevel runter, den man hat. Und dann, klar, dann wird man sich damit auseinandersetzen. Mehr für sich selber auseinandersetzen müssen, was passiert ist.
Wie und ob dieser Krieg vorbei sein kann, darüber reden wir auch noch gleich. SWR1-Leute-Gast Till Meyer hat als regelmäßiger Fotograf und Journalist des Krieges in der Ukraine damit schon keinen normalen Job. Du hast es schon eben so ein bisschen in Punkten deutlich gemacht. Wie sehr hat dich diese Arbeit dort, das Leben im Krieg auch verändert?
Ja, also in Kriegen bin ich jetzt schon sehr lange, seit ich 22 bin.
Aber den machst du ja besonders intensiv.
Den schon, ja. Mit. Also wie mich das verändert hat, also ich habe halt einfach verstanden, und das war auch schon davor, also wir in Deutschland haben, fangen wir so, wir in Deutschland haben unheimliches Glück, dass wir jetzt seit 80 Jahren im Frieden leben. Aber leider ist Krieg nie gebannt, die Gefahr von einem Krieg. Der kann jederzeit kommen, auch in unser Leben in Deutschland. Das wird mir natürlich immer bewusster sozusagen. Und ich habe halt auch für mich gelernt, dass eben Krieg Teil von meinem Leben ist. Schwer das jetzt zu beschreiben, aber es ist halt einfach Teil von meinem Leben geworden, dass es Krieg gibt. Und ich versuche mit meiner Arbeit alles zu tun, um zu verhindern, dass er in ganz Europa herrscht.
Schaust du anders aufs Leben? Lebst du intensiver?
Ja, also ich sag mal, also ich möchte natürlich schon ein alter Mensch werden zum Beispiel. Und klar, das, aber die Nummer eins ist jetzt schon die Aufgabe, die ich habe.
Nämlich von diesem Krieg zu
berichten. Und ich denke mal, mein Mensch hat eine Lebensaufgabe, was übrigens was Wunderschönes ist. Also ich möchte es nicht missen. Ich habe, glaube ich, mit 11, 12 habe ich schon so ungefähr gewusst, dass ich mal Journalist werden will. Also mir war das sehr früh klar, was ich mal machen will. Das ist eine Sache, da bin ich dankbar dafür. Manchmal muss man natürlich auch Sachen tragen, die nicht so einfach sind, das stimmt. Aber vom Prinzip her bin ich da dankbar dafür und habe diese Aufgabe und die ist die Nummer eins, die zu erfüllen.
Die meisten Menschen laufen aber weg, wenn es irgendwo knallt und es Krieg gibt. Du läufst ja extra hin.
Also die meisten Menschen, die weglaufen, haben eine völlig andere Voraussetzung als ich. Die müssen sich um ihre Familie kümmern und die haben nicht diesen Beruf, den ich habe. Ich muss ja darüber berichten, warum sie weglaufen. Und ich hoffe, dass das dann irgendwann zur Folge hat, dass sie wieder zurückkehren können. Und viele zum Beispiel laufen eben nicht weg, die kämpfen dann. Und die müssen so viel mehr opfern, als ich das zum Beispiel tue.
Und auch da, die meisten Journalisten, die es gibt, sind halt dann bewusst wahrscheinlich keine Kriegsjournalisten. Also das ist ja, du bist ja anscheinend irgendwie, wie alle anderen Kriegsjournalisten, ein spezieller Typ. Da muss man ja irgendwas anscheinend schon mitbringen.
Also bei mir kam es eigentlich so, dass ich zum Krieg gekommen bin, sozusagen durch meinen Stiefopa. Der war Frontsoldat und hat so aus der Geschichte nicht so ganz es gelernt, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich war schon wirklich als Kind schon politisch, so mit 11, 12 fand ich Politik sehr interessant. Und dann habe ich mal zu ihm gesagt, du bist ja ein Faschist. Und dann hat er zu mir gesagt, du bist ein kleiner Junge, der nichts vom Krieg weiß. Und da hat auch recht gehabt. Und dann kamen all die Jahre danach, wo ich dann eben viel im Krieg war. Und dann irgendwann habe ich mal verstanden, der war halt völlig traumatisiert auch. Deswegen hätte ich natürlich seine politische Meinung immer noch schlimm gefunden. Aber ich hätte anders mit ihm gesprochen. Und da kam es leider nicht mehr dazu, weil er dann nicht mehr am Leben gewesen ist. Aber ich wollte einfach auch sehen, mit 21, 22, was bedeutet Krieg. Das wollte ich verstehen. Und dann habe ich gesehen, dass das wichtig ist, dass man darüber berichtet, dass man da die Menschen in Deutschland auch mal aus ihrem gemütlichen Leben rausreißt, um ihnen das zu zeigen. Und dann habe ich verstanden, das ist so eine Sache, die ich wahrscheinlich mein Leben lang machen werde.
Wir können den SWR1-Leute nicht über den Krieg in der Ukraine mit dem Journalisten und Fotografen Till Meier reden, ohne auch die politische Situation anzusprechen. Momentan, so kommt es mir zumindest vor, ist die Ukraine aus den vordersten Schlagzeilen der Nachrichtensendungen und der Zeitungen verschwunden. Dafür gibt es dann halt ganz andere Brandherde, leider. Friedensbemühungen nehme ich jetzt gerade nicht so richtig wahr. Wie schätzt du das ein?
Also dann müssen wir erstmal, aus meiner Sicht will Putin keinen Frieden, sondern ein Imperium. Also dem geht es auch nicht nur um die Ukraine, die er übrigens ganz haben will, also das nicht, also da will er, die will er unter Kontrolle haben, die sieht als das Seine an. Und ich denke mal, er will dann auch die Baltenstaaten, Teile von Polen und Hegemonialmacht in Europa werden. Das ist sein Marschplan. Und dafür sorgt, dass er seine Handlanger hat, wie die AfD zum Beispiel und andere rechtsextremen Parteien, die er mit seinen Trollarmeen dann schön befeuert in den sozialen Medien.
Die dir natürlich jetzt an dem Punkt direkt widersprechen würden. Hast du diese Diskussion oft in Deutschland?
Also es gibt da Diskussionen, klar. Ich würde mir auch mal wünschen, dass die mal zu meinen Vorträgen kommen würden, weil da halt oft dann auch irgendwelche Lügengespinste dann unterwegs sind, die halt sich über Jahrzehnte, muss man schon fast sagen, dann halt in die Köpfe reingefressen haben. Also klar, wenn jemand korrekt mit mir spricht und mich nicht beschimpft, dann suche ich natürlich die Diskussion mit ihm. Da bin ich,
gut, das sollte immer die Basis sein.
Ja, also da bin ich froh, ehrlich gesagt. Also ich brauche nicht, ich halte keinen Vortrag, um dann Szenenapplaus zu bekommen. Sondern ich freue mich dann, wenn es dann eine Diskussion dazu gibt. Dann ist eben diese Diskussion, und das Wichtigste ist, dass man erstmal Frieden definiert. Was ist Frieden?
Was ist Frieden für dich?
Frieden für mich ist zum Beispiel nicht, was in den russisch besetzten Gebieten passiert. Die Menschen, die dort leben und sich weigern, russischen Pass anzunehmen, die dürfen dann erstmal ins Krankenhaus. Die werden dann nicht mehr behandelt. Der Status ist unerwünschter Ausländer in der eigenen Heimatstadt. Mittlerweile geht es auch so weit, dass sie dann denen auch teilweise dann halt Hab und Gut wegnehmen, die Immobilien, und die werden dann irgendwelchen linientreuen Soldaten zugesprochen. Zigtausende sind verschwunden und werden wahrscheinlich auch nie mehr auftauchen ließen. Davon ausgehen, dass die meisten von denen tot sind. Es wird systematisch gefoltert. Ich habe auch mit Folterüberlebenden gesprochen. Ich war zum Beispiel an dem Tag der Befreiung in Kherson dabei. Das war unter russischer Besatzung. Allein in dieser Stadt haben die Russen mindestens 4 Foltergefängnisse aufgebaut. Da standen die Menschen am Straßenrand und haben vor Erleichterung geweint. Ich werde es nie vergessen. Und das müssen eben die Menschen hier auch verstehen, auch die alten Haudegen der Friedensbewegung. Das ist kein Frieden, was die Leute da erleben. Und keiner von den Menschen, die da geflohen sind aus diesen Gebieten, wird in so etwas zurückkehren. Da weht nicht nur eine andere Fahne, da ist einfach jede Freiheit weg. Und wenn wirklich Putin gelingen würde, dass die Ukraine fällt und ihr das ganze Land unter Kontrolle bringt, dann hätten wir nochmal 7 bis 8 Millionen Geflüchtete mehr. Keiner von meinem Freundeskreis könnte in diesem Land bleiben, da wäre das Leben nicht mehr ganz sicher. Und ich finde es halt manchmal auch gerade bei linken Menschen unfassbar, dass die dann noch so einem Faschisten das Wort reden. Das ist ja Faschist, Frauen sollen wieder 8, 9 Kinder bekommen, 1,5 Millionen Kinder in der Russland, die lernen das Töten, die werden in der Jugendarmee gedrillt, wie früher bei der HJ. Das ist auf eine Führerperson zugeschnitten. Wer schwul ist oder eine Lesbe ist, der wird ausgegrenzt. Deren Organisationen gelten als Terrororganisationen sogar. Also das ist einfach ein völlig rückständiger, bösartiger, aggressiver Staat, den wir da haben. Und deswegen geht es auch in der Ukraine um meine Freiheit mit.
Aber dann höre ich bei dir raus, dann wird es nie Frieden, also das, was wir ursprünglich uns mal unter Frieden vorstellen, dass man in Frieden leben kann, in der Ukraine mehr geben, sondern es wird vielleicht eine Waffenruhe geben. Was ist es dann?
Naja, also sagen wir mal so, also so gut schaut es für die Russen ehrlich gesagt gar nicht aus. Also die wirtschaftlich lahmen sie völlig. Es geht alles auf Pump, also allein mit diesem Erdöl- und Erdgasverkäufen, mit dem sie den Krieg ja finanzieren. Das verschweigt ja die AfD auch ganz gern. Das halt bedeutet, wenn man Erdöl, Erdgas aus Russland kauft, dann finanziert mal die Bomben, die Kinder töten. So einfach ist die Rechnung. Also es läuft nicht so gut für Putin, und sie haben extreme Verluste. Also das noch kann er halt decken, indem er die Menschen praktisch aus entlegenen Gebieten dann zur Waffe bringt. Aber irgendwann wird er dann auch mal, wenn es so weitergeht, dann die Kids aus St. Petersburg und Moskau ran müssen. Und dann hat er innenpolitisch ein extremes Problem. Dann wird er sie vielleicht auch nicht halten können. Ich denke mal, Putin könnte man wirklich, den kann man nur beeindrucken, wenn man Stärke zeigt. dass es kein Mensch an Kompromiss glaubt. Und letztendlich, damit wir in Europa sicher leben können, muss dieser Krieg in der Ukraine mit einer Niederlage für Putin enden. Das ist jetzt natürlich utopisch, dass Russland eine bedingungslose Kapitulation unterschreibt, so wird es nicht kommen, aber das einfach, er versteht nochmal so ein Abenteuer, das ist das Ende von seiner Herrschaft.
Jetzt dauert der Krieg schon über 4 Jahre. Wie oft warst du, weil du halt so oft vor Ort bist, oder wie oft warst du enttäuscht von der deutschen, der europäischen Politik, der Politik der NATO-Länder, dass du gedacht hast, das, was gemacht wird, das ist wirklich keine sehr große Hilfe?
Also der Krieg dauert seit 12 Jahren. Das ist wirklich wichtig, auch zu sagen. Ich sage das nicht nur, um recht, Herr Haber, zu sein, sondern weil es wichtig ist, einfach um zu sehen, wie ernst es Putin auch mit dem Frieden ist. Und die Ukraine haben wirklich versucht, das habe ich auch dokumentiert, da einen anderen Weg zu finden. Also das erstaunlicherweise sind es immer die Russentrolle, die sagen, die Ukraine hätten den Minsk-Vertrag gebrochen, aber es war wohl andersrum. Und da war ich eigentlich schon schwer enttäuscht. 2017, als ich zum ersten Mal also diese Schützengräben gesehen habe, da diese Front, die da verlaufen ist, da habe ich mir gedacht, das gibt's doch nicht. Das haben wir wieder mitten in Europa und niemand interessiert es. Nachdem die Russen zum Beispiel auf der Krim einmarschiert sind und mit Truppen auch im Donbass, da haben die noch diesen Vertrag für Nord Stream 2 bekommen, danach. Das war ja praktisch für den Putin wie eine Einladung, da weiterzumachen. Und dann ging es halt immer weiter jetzt, wo ich sagen muss, dass die Ukraine halt immer gerade so viel bekommen haben, dass sie sich irgendwie halten konnten. Das, was sie bekommen haben, das kam ja zu spät und nie ausreichend. Das hat zigtausende Soldaten gerade im ersten Kriegsjahr zerfetzt, weil schon gepanzerte Fahrzeuge gefehlt haben. Ich rede gar nicht von Panzern, aber in dieser Riesendiskussion, wo dann angeblich auch eine rote Linie überschritten wird, wo dann wir plötzlich im Krieg sind. Das ist ja alles nicht passiert, wie dann die Panzer gerollt sind. Aber allein, weil das nicht da gewesen ist. Und ich habe manchmal wirklich, bewundere ich dann, wenn ich dann an der Front bin, mit Soldaten spreche, dass die dann nicht unhöflich werden zu mir, zu dem Thema. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das schmerzt mich. Und gerade dieses Zaudern und Zögern bringt uns immer näher an einen großen Krieg. Weil jedes Zögern bedeutet für den Putin einen weiteren Schritt. Wenn wir da wirklich, also wenn ich jetzt ein Politiker wäre zum Beispiel mit Einfluss, dann hätte ich wirklich versucht, dass die Grenze zu Belarus, das ja offiziell kein Kriegsteilnehmer ist, da 5, 6 Divisionen aufstellen von europäischen Nationen, also kein NATO-Einsatz logischerweise, kein Verteidigungsansatz, aber laut UN-Charta darf jedes Land der Welt der Ukraine militärisch beistehen, 5 Divisionen hinstellen, dann ist die Grenze abgesichert. Jeder Rakete, die über die Köpfe von den Soldaten geht, wird als Angriff drauf gesehen und mit einer Taurus wird die Abschussstelle eliminiert. Und es wird natürlich unheimlich viel ukrainische Soldaten freisetzen, die dann an die Front könnten. Das ist eine Sache, eine Sprache, auf die Putin Respekt davor hat. Dieses Rumgeeiere, eben nicht diese 5000 Helme, mit der alles losgegangen ist. Also ich weiß nicht, ob das nicht auch noch ein Punkt gewesen ist, jetzt den Putin dazu bewogen hat, die ganze Sache zu machen. Also es war so ein Hohn den Ukrainern gegenüber. Und ich denke, diese Ex-Verteidigungsministerin ist erst immer noch nicht bewusst, was für eine kalte, empathielose Person sie da gewesen ist mit der Geschichte. Aber die Ukrainer, die wissen es noch. Das war eine Geschichte, das bleibt, das wird leider bleiben. Wo sie aber immer sehr, sehr dankbar sind, ist zum Beispiel die humanitäre Hilfe, die sie bekommen. Dass viele, auch von Soldaten, habe ich auch oft Familien, die in Deutschland sind, dass sie da ein Zuhause gefunden haben, Zuflucht gefunden haben, das rechnen sie uns hoch an. Natürlich rechnen sie auch die andere Hilfe hoch an. Aber ich muss sagen, für mich, also ich bin da schon enttäuscht und auch von der Bräsigkeit, die ich hier in Deutschland vorfinde, von dem Verdrängen und Wegschauen, das wird uns auf die Füße fallen, befürchte ich.
Und dass wir wieder mehr hinschauen oder dass wir hinschauen, dafür arbeitest du. Ich kann dein Buch noch gerne empfehlen, Widerstand, Freiheitskampf der Ukraine, mit deinen Bildern und mit deinen Texten. Till Meyer und SWR 1 Leute, vielen Dank für deine Arbeit als Fotograf und Journalist in der Ukraine. Ich wünsche dir weiter alles Gute. Pass auf dich auf.
Dankeschön.
Dann wären wir am Ende. Ist das in Ordnung? Ja? Oder gibt es noch irgendwie einen Punkt, wo du sagst, der wäre dir wichtig gewesen, dass du den noch mit einbaust?
Vielleicht noch einen Punkt, dass du mal fragst, was könnten denn die Deutschen tun? Mhm. Was würde den Ukrainern gut tun?
Okay, ja? Dann machen wir das noch. Läuft noch, genau. Mhm. Was würdest du dir denn wünschen, was von deutscher Seite kommt? Ob von politischer oder von uns als Bevölkerung, von uns als Gesellschaft?
Also ich denke, den Ukrainern tut es unheimlich gut, wenn man Solidarität zeigt. Nehmen jetzt mal die Geflüchtete hier, Solidarität muss nicht unbedingt sein, mein Gott, ist so schlimm bei dir in der Ukraine. Das wissen die Menschen, dass es bei ihnen schlimm in der Ukraine ist. Aber wenn man hingeht und sagt, oh, wir stehen zu dir, wir sind an der Seite von der Ukraine und wir unterstützen euch, das tut ihnen gut. Ein kleines Ukraine-Fähnchen im Auto vielleicht, eins, dass die Ukraine-Fahne weiter vom Rathaus weht, wie bei uns in Bamberg zum Beispiel, da bin ich stolz drauf. Das gibt den Menschen wirklich Auftrieb. Und wir haben viele, viele Ukraine-Vereine auch, Ukraine-Vereinigungen, teilweise von den Ukrainern selber, aber teilweise auch, wo sich Deutsche engagieren, Vila hilft zum Beispiel bei euch, unterstützt die. Also da schaut es nämlich auch nicht so gut aus. Da überall lässt leider die Solidarität etwas nach. Und wir sollten jetzt wirklich mal langen Atem haben und uns als Europäer beweisen und unsere europäischen Mitmenschen der Ukraine da wirklich an der Seite stehen. Wie in der Familie.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.